Hallo, moin moin, herzlich willkommen zum Aufnahmeschluss. Wir haben uns nochmal hingesetzt, um ein weiteres Mal über Adam Smith zu reden.
Das stimmt.
Man denkt vielleicht erstmal, wenn man seinen Namen hört, an seine Ökonomie. Da haben wir auch was zu gesagt. Wir sind so ein bisschen mehr auf sein Menschenbild und auf seine Moraltheorie, kann man sagen, ne, eingegangen.
Ja.
Also haben wir uns mehr mit der Moral von Adam Smith beschäftigt. Aber es haben wir auch gemerkt, ist so ein bisschen ineinander übergegangen, nicht wahr?
Das stimmt. Also auch in der Episode, aber so ist es ja auch in seinen Werken. Das zu trennen ist ja nicht wirklich möglich, aber schwerpunktmäßig war es schon okay. Es geht irgendwie um, was bedeutet eigentlich Moral? Warum handeln wir moralisch, wenn wir doch eigentlich alle vom Eigeninteresse geprägt sind? Was hat das mit Gefühlen und Sympathien zu tun? Und Sympathie hat auch gleichzeitig immer, da taucht auch gleichzeitig dieser unparteiische Beobachter auf und wie dichter wir diesem Ideal des unparteiischen Beobachter kommen, wie besser wir den vielleicht auch kultivieren, desto stabiler ist letztlich auch unser Umfeld. Und das ist uns wichtig, weil das unser Interesse ist, dass es uns gut geht. Und dafür brauchen wir eine kriegsfreie Zone. Jetzt mal ganz doof runtergebrochen vielleicht.
Da nochmal direkt kurz die Nachfrage. Nur nochmal nach dieser Betonung, was Adam Smith jetzt wichtiger war, weil wir sind ja eingestiegen eigentlich mit diesen ganzen, mit den Sympathien, so, ne? Und dann dachte ich jetzt erstmal, er ist vielleicht jemand, der sagt, gut, es geht halt darum, Sympathien zu wecken für andere Menschen, damit wir moralisch handeln, so, aber jetzt gerade auch, wie du es jetzt gerade nochmal erzählt hast, klingt es ja doch auch so, als wäre das erstmal eine Beobachtung gewesen mit den Sympathien, okay, dann handeln wir eher moralisch, wenn uns jemand sympathisch ist, beispielsweise. Das hat dann auch was mit Verstehen zu tun von der Lebenswirklichkeit der anderen Person und ja, mit noch vielleicht vielen weiteren Sachen, über die wir beide auch so ein bisschen philosophiert haben im Podcast selbst, was einen denn doch so sympathisch macht. Aber schlussendlich ging es ihm dann doch auch mehr noch um diesen neutralen Beobachter, also von der Hierarchie sozusagen, stand der
ist halt nicht
noch mal weiter oben, oder?
Ist halt nicht zu trennen so richtig, ne? Das eine bedingt das andere, das, was am oberster Stelle steht, ist sicherlich der rationale Egoist mit seinen eigenen Interessen.
Also ist dann das Sympathische vielleicht auch so ein bisschen in Anführungszeichen? Ich weiß nicht, mir ist vielleicht ich bin ein Unternehmer, mir sind meine Angestellten, die ich habe, dann sympathisch, ich bin ganz neutral, ich versetze mich in sie hinein und ich weiß ja, die müssen irgendwie gut versorgt sein, die dürfen nicht krank werden, sie müssen irgendwie sich ernähren können mit dem, was ich ihnen gebe an Geld, so dass mein Unternehmen dann auch weiter wachsen kann, überhaupt fortbestehen kann. Ist das quasi auch mit Sympathie dann in so ein bisschen Anführungszeichen gemeint? Ich hab jetzt Sympathien für meine Angestellten.
Genau, es geht, also Sympathie, man darf es ja natürlich nicht verwechseln, weil Sympathie eher ja anders versteht, als wie jetzt im Alltag. Ne? Ich finde jemanden sympathisch, weil, weiß ich nicht, oder sie mich anlächelt. Das reicht ja manchmal schon. Dann irgendwie finde ich sie sympathisch.
Niedrige. Was denn? Eine sehr niedrige Schwelle, aber ja.
Ja, wenn ich mich mal anlächelt, ist im ersten Moment und noch irgendwie dann wie nett aussieht, vielleicht sogar noch attraktiv ist, dann ist der oder die vielleicht mir eher sympathisch als jemand, der in meinem Augen unattraktiv ist und mich böse anguckt. Dann ist mir der eher unsympathisch im ersten Moment. Und für ihn ist ja Sympathie das Nachempfinden und Nacherleben und Nachvollziehen von letztlich von emotionalen Zuständen. Also es ist ja nochmal einen Tick anderen Begriff natürlich, als wir im Alltag jetzt so diesen Sympathiebegriff verwenden. Und dabei ist es wichtig für ihn, dass wir, weil Emotionen häufig sehr schnell kommen und unsere eigenen Emotionen immer intensiver oder auch wichtiger dadurch auch sind als Emotionen vielleicht zweiter Ordnung, dass wir gleichzeitig immer diesen unparteiischen Beobachter noch hinzuziehen, um zu prüfen, wenn wir moralisch handeln wollen. Und moralisch handeln heißt ja, so zu handeln, wie wir quasi sollen, wo es um Gesellschaft geht, wo es um Gerechtigkeit geht, wo es um eine stabile Gesellschaft, stabile soziale Systeme geht. Also Moral ist immer ein, wie sollen wir handeln? Was ist das gute Handeln? Bezogen aufs Kollektiv und nicht nur das einzelne individuelle Handeln für das persönliche gelungene Leben, sondern Moral ist ja immer etwas Gesellschaftliches.
Okay, also ist diese Sympathie, von der wir reden, schon so ein bisschen in einer Anführungszeichen, hatte ich sie ja gerade gesetzt. Weil es eher nicht darum geht, jetzt so Sympathie, wie ich es jetzt verstehe, mit, ja, was so ein sehr emotionales, vielleicht auch etwas sehr Privates ist, sondern dann wirklich eher aus so einem praktischen Grund heraus eher so ein Mitgefühl, ich versetze mich in dich hinein, damit ich weiß, was du brauchst, damit es mir am Ende besser geht, weil ich möchte, dass es dir gut geht, damit es mir gut geht.
Ja. Ja,
und das ist es.
Genau, und dir geht es nur gut, wenn du auch moralisch handelst, weil Moral das Verhalten der Gesellschaft quasi auch steuert, das, was ist richtig, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Ja. Wir müssen auch moralisch handeln, weil wir in Abhängigkeit zu den anderen auch stehen, weil sonst entsteht so etwas wie Raub, das Eigentum vielleicht nicht mehr ernst und wahrgenommen wird. Es entsteht so etwas wie Krieg, wie Unheil. Das aber letztlich begründet das alles dieses Eigeninteresse. Und wie gesagt, ein möglichst, das ist ja seine Idee, dass wir in einer sehr freien Gesellschaft leben. Also wo wirklich das Eigeninteresse fast keine Grenzen gefühlt hat. Es soll eine sehr, 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 sehr freie Marktwirtschaft sein, eine Welt, wo wir selber entscheiden können, im besten Falle, wann wir morgens aufstehen, welchen Job wir irgendwie haben, ob wir in den Homeoffice gehen wollen oder ob wir lieber auf dem Bau eine Wand hochziehen möchten. Also wirklich eine freie Berufswahl, was ja auch zu seiner Zeit eher erstmal lange Zeit nicht der Fall war, sondern erst langsam so kam, dass ich auch in der Entscheidungsfindung möglichst frei bin, Dinge zu tun oder auch Dinge zu lassen. Aber damit das aufrechterhalten werden kann, braucht es eine moralische Ordnung, braucht es Werte.
Das klingt bei dir jetzt gerade so nett auch irgendwie, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ne? Also mit, ja, und dann gebe ich denen jetzt die Homeoffice beispielsweise oder ja, mehr Gehalt etc. gebe ich denen. So, ja. Es klingt erstmal so nett, aber es ist ja auch nur, auch da gebe ich denen ja eigentlich, da hatten wir auch so ein bisschen im Podcast selber drüber diskutiert, aber auch da gebe ich denen doch eigentlich nur das Mindeste, was sie aktuell nach ihrem moralischen Stand, vielleicht auch nach ihren Werten, nach ihren Bedürfnissen erwarten, damit sie überhaupt in Arbeit gehen. Also ich würde vielleicht nicht bei dir, du hast vielleicht ein Unternehmen, ich würde vielleicht gar nicht bei dir anfangen, wenn ich nicht wüsste, dass du Homeoffice anbietest.
Ja, genau.
So. Na, dann gehe ich einfach nicht zu dir. Das heißt, du bietest mir dann kein Homeoffice an, weil du denkst, das ist eine gute Sache und das hat irgendwie Flexibilität. So.
Eigeninteresse des Unternehmens.
Das Eigeninteresse.
Ja, das,
ja. Das und ist, auch das mehr Geld.
Es geht um Gewinnmaximierung letztlich. Es geht genau.
Also eigentlich willst du mir kein Homeoffice geben. Eigentlich willst du mir auch nicht mehr Geld geben. Du musst es nur, weil sonst komme ich halt gar nicht, bin ich vielleicht
dann
gar nicht,
arbeite ich gar nicht bei dann dir. Dann sterbe ich sonst, ja. Genau, und so ist es für ihn grundsätzlich im, es ist da sein grundsätzliches Menschenbild, dass wir ja rationale, also aufs Nutzen, aufs eigene Interesse ausgelegt sind, ne? Wie das Beispiel mit dem Bäcker, dass er das dir nur ein Brot gibt, weil er selber überleben will und nicht weil er oder sie den Hunger stillen möchte.
Und geht's da immer ums Überleben oder geht's auch,
es geht um die eigenen Interessen?
Ich glaube, ich hatte im Podcast auch sowas gesagt, wie man tut ja auch etwas Gutes, um sich selber gut zu fühlen.
Genau, er nennt das dann Anerkennung. Ja.
Okay, also das wäre auch ein Punkt, den er so gesehen hat.
Deswegen handeln ja auch viele moralisch.
Ja, okay, weil du eben meintest mit den, die Bäckerin, die dort arbeitet, um selber überleben zu können. Aber es ist ja auch mal so, oder du bist an der Fleischtheke, ne? Vielleicht ein Beispiel, was vielleicht noch viele Leute von früher kennen, dass man da mal so eine kleine Mortadella irgendwie rübergereicht bekommen hat von der Person hinter der Theke, so als Kind. Und das hat die Person ja nicht gemacht, weil sie denkt, so überlebe ich jetzt hier, ne? Er hat ja dann nichts verkauft und selber irgendwie was davon gehabt, sondern das hat sie ja vielleicht nur gemacht, um das Lächeln beim Kind zu sehen, auszulösen.
Ja, genau. Und jetzt auch sehr abstrakt, aber damit es möglichst viel Wohlstand gibt und die Gesellschaft stabil bleibt.
Ja, oder damit sie ein gutes Gefühl hat.
Ja, ja, dann klar, auch in der Form der Anerkennung. Ja, es ist immer das eigene Interesse liegt deinen Handlungen zugrunde, zumindest nach Smith. Und danach richten wir unser Handeln aus. Und damit wir aber nicht alle am Ende im Krieg landen, ist es wichtig, dass wir auch, und das ist ja auch etwas, was er beobachtet hat, dass wir auch mitfühlen und dadurch auch eine Idee der Moral entwickeln. Und die Idee der Moral wurde dann ja auch nochmal weiter ausgeführt. Also letztlich ist so eine logische Konsequenz seiner Theorie der Sympathie ist eigentlich für mich auch immer dann auch John Stuart Mill gewesen. John Stuart Mill, ein Philosoph, der dann ein bisschen später da war, aber sich auch schon auch auf Smith bezogen hat. Und John Stuart Mill oder auch Jeremy Bentham, das sind die Begründer des Utilitarismus. Also maximales Nutzen, das Nutzen für die höchstmögliche Zahl ist interessant und wichtig. Wir schauen uns lediglich die Konsequenzen unserer moralischen Handlung an und versuchen, das Gemeinwohl oder das Nutzen zu steigern.
Inwiefern hängt das jetzt für dich zusammen?
Naja, das hängt zusammen, weil es da auch um das Interesse geht, um das eigene Interesse letztlich. Und das zu maximieren.
Ja.
Ja.
Zwangsläufig. Man könnte ja auch sagen, es ist ein altruistischer Utilitarismus.
Es gibt ja viele Formen des Utilitarismus. Klar, es gibt das, also gibt es verschiedene Formen, aber vom Grundsatz, die Maximierung, also das höchstmögliche Glück für die höchstmögliche Zahl, hat auch schon etwas, was mit, oder was so ein bisschen aus dem folgt, was Adam Smith bereits vorher postulierte. Das folgt da so ein bisschen, also es folgt da schon, also es ist schon.
Aber ich könnte ja auch sagen, vielleicht ich habe vielleicht irgendeine wichtige Position, habe mich aber innerhalb einer Gesellschaft, habe mich aber schlecht verhalten und deswegen ziehe ich mich jetzt raus zurück von dieser Position, kündige mein Amt, was auch immer, damit es dem Allgemeinwohl zugutekommt, ne? Also dass es der Allgemeinheit besser geht, so, ne? Also das bestmögliche Glück für die größte Anzahl an Menschen.
Ja, und das wäre bei Smith, wäre es ja ähnlich, nur dass der unparteiische Beobachter dir im besten Fall sagt, dass du dich zurückziehst, weil sonst das weiß ich, du hast eine sehr wichtige Managerposition und dadurch wird es dann sehr viel.
Und dann würde ich auch gefeuert oder gemartert werden oder was auch immer.
Genau, oder das System würde instabiler werden. Also eigentlich solltest du dich auch zurückziehen.
Mhm. Okay, ja, das ist dann halt aus egoistischen Gründen bei ihm und beim Utilitarismus, ja, könnte man es dann auch so begründen. Ja.
Ja. Doch, wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Formen des Utilitarismus. Ne? Mhm. Utilitarismus als eine der klassischen Moraltheorien immer als Gegenantwort zu Kant. Also Kant hat eine Moraltheorie, wo es um die Absicht meiner Handlung geht und nicht um die Konsequenzen. Lediglich die Absicht ist wichtig. Also weiß ich nicht, ich hatte in der Hauptepisode das Beispiel mit einem Obdachlosen. Also bei Kant ist es nur interessant, habe ich einen guten Willen dieser Person, weiß ich nicht, etwas Geld zu geben. Und dann ist die Konsequenz egal, ob du jetzt damit, weiß ich nicht, Drogen kauft oder Essen oder wie auch immer. Mhm. Und beim
damit diese Handlung moralisch vertretbar ist. Ja. Ne? Also jetzt eine Person, die ja obdachlos ist und vielleicht offensichtlich auch irgendwie Drogen nimmt, Geld zu geben.
Ja, so. Ja. Und bei Konsequenzialisten, also Utilitaristen letztlich, die nur die Konsequenz angucken, die sagen, die Absicht ist egal, ob ich jetzt den Obdachlosen Geld gebe, weil ich einen guten Willen habe und ihnen helfen will, oder ob ich ihnen Geld gebe, weil ich gerade Anerkennung brauche, weil ich mit meiner Freundin oder meinem Freund unterwegs bin. Entscheidend ist, dass er Geld bekommt, weil ihm dadurch geholfen ist. Aber nur letztlich ist die Konsequenz das entscheidende Kriterium. Und das sind so die typischen
Nicht, ob ich wen beeindrucken möchte, jetzt hier gerade meine Freundin.
Genau, und das sind so zwei der standardgroßen Theorien. Dann gibt es auch noch so, hatten wir auch schon mal, ne, Vertragstheorien, die immer über Verträge gehen, oder Tugendethiken, die gucken, okay, wie sieht ein tugendhafter Mensch aus, also positive Persönlichkeitseigenschaften letztlich. Aber das sind so die Akteure in der Moraltheorie, die immer so gegeneinander antreten. Und im Besonderen die Teleologen gegen die Deontologen. Deontologie ist Kant, Teleologie ist der Konsequenzialismus etc.
Ja.
Und Genau, und Adam Smith ist da so ein Wegbereiter, für mich zumindest, für die ganzen Konsequenzialisten. Und das ist ja auch auffällig und das ist auch sicherlich historisch so entstanden, dass die alle aus Großbritannien kommen.
Die Konsequenzialisten.
Genau, die Großen, die kommen alle aus England, Schottland, auch David Hume, der ja auch dann zu seiner Zeit hier gelebt hat, der auch eine Moraltheorie der Gefühle entwickelt hat, auch ein Schotte gewesen. Also die kommen so aus dem Dunstkreis und dann die Deontologie ist ja eher von Kant, ist eine deutsche Idee. Und ja, genau, so hat sich das denn dann entwickelt. Das hat auch immer etwas mit einfach in der Umgebung, in der du lebst, zu tun, letztlich. Ja.
Ja. Und du hast irgendwie gar nicht so viele kritische Worte auch bisher auch im Aufnahmestand. Ich hätte dich eher eingeschätzt, dass du auch relativ schnell sagst, das ist auch irgendwie ein bisschen doofes Menschenbild oder sowas.
Ach so. Ja, ich hab ja häufig im Aufnahmestand eher nochmal so ein bisschen, man redet, also für mich zumindest redet drüber, ich kritisiere dann gar nicht immer so viel.
Ja.
Sondern nimmt einfach eher so, vertret einen nochmal so ein bisschen die Perspektive.
Aber ist das mit diesem Egoismus, ne? Also ist das auch Wortklauberei? Am Ende ist es ja dann vielleicht auch, ist man vielleicht kurz bei dem Konsequenzialismus, schlussendlich nehme ich dich in den Arm oder eben nicht, ob ich das jetzt aus egoistischen Motiven heraus mache oder aus altruistischen und ich benutze ja einfach ein anderes Wort. Und man überlegt, oder man hat einfach ein Menschenbild und schaut, okay, ja, wie beschreibe ich jetzt gerade diese Handlung? Was ist das Motiv der Handlung? Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, ne? Und ich finde es schon nachvollziehbar, weil Menschen haben natürlich auch so einen Selbsterhaltungstrieb irgendwie, ne? Man will ja man will am Leben bleiben, so, ne? Und wir leben auch in Gruppen auf jeden Fall und auch da muss ich mich dann natürlich um andere Menschen kümmern und so. Man kann es gut, finde ich, mit diesem Egoismus erklären, aber ich weiß nicht, ob es zwangsläufig so sein muss oder ob man nicht auch viel mehr über einen Altruismus reden kann und über ein anderes Menschenbild. Weißt du, bei mir ist irgendwie so ein bisschen die Gefahr, die ich bei mir selber sehe, dass ich das höre und mir irgendwie denke, ja, ergibt schon irgendwie Sinn und auch ich spende mal Geld hier und da, damit es auch mir gut geht, ne? Und das ist vielleicht so ein Gefühl, was ich dabei habe, was ich bei mir selber beobachte, wo ich dann schnell ein ganzes Menschenbild raus entwickeln könnte, ne, so wie Adam Smith das vielleicht gemacht hat. Vielleicht war es bei ihm genauso, ne, dass er etwas bei sich beobachtet hat und gemerkt hat, ja, okay, gut, irgendwie ist das ja dann doch ganz schön egoistisch, wie ich schlussendlich agiere, einfach weil ich will, dass es mir besser geht, wenn dadurch, dass es dir besser geht oder weil ich moralisch handle, weil ich mich selber dadurch besser fühle. Leitet man aber von dieser einen kleinen Beobachtung ein viel zu großes Menschenbild ab. Und vielleicht geht es gar nicht nur darum, um diesen Egoismus, den man da bei sich selbst meint, zu beobachten, sondern doch um einen Altruismus und ein, ich möchte einfach, dass es dir gut geht. Punkt. Und das war's. Und ich will dich einfach in den Arm nehmen, weil ich kann mich in dich hineinversetzen, ich fühle das, was du auch fühlst, oder ich meine das zu fühlen, ungefähr im Groben, was du auch gerade fühlst. Und das finde ich doof. Und deswegen will ich, dass es dir besser geht. Und ich finde es einfach doof, weil, ja, da hört es jetzt bei mir ein bisschen mit der Erklärung auf. Ich weiß gar nicht, warum ich das doof finde. Vielleicht ist es dann dieses Mitgefühl und dieses, ja, sich hineinversetzen können in andere und ich fühle das ja dann auch, was du fühlst. Du bist traurig, ich bin dann auch traurig. Und wie gesagt, dann könnte man denken, ich versuche jetzt nur mein eigenes Mitgefühl, diese eigene Traurigkeit, die ich auf einmal empfinde, auszulöschen. Aber vielleicht geht's mir gar nicht um mich. Vielleicht geht's mir doch um dich.
Ja.
Das ist so ein bisschen diese Frage, die ich dabei habe. Und ob man vielleicht zu schnell auf dieses Menschenbild reinfällt.
Ja, es ist natürlich, also letztlich, wenn es das Menschenbild so ist, dass es,
weil wir haben auch viel über Worte gesprochen in letzter Zeit
ja.
Und über Sprache. Und wenn ich das ernst nehme, dann leitet sich davon so viel ab. Und so ein wo ich mir auch dann selber irgendwie die ganze Zeit denke, na nee, ich handle schon so aus egoistischen Perspektiven und scheinbar ist das auch natürlich. Und dann wird man vielleicht auch zu einer, unbewusst einfach, weil man so ein Menschenbild hat, zu einer egoistischen Person, obwohl man das vielleicht eigentlich gar nicht sein muss oder möchte.
Ja.
Wenn man vielleicht anders darüber redet.
Mein Egoismus ist ja bei ihm immer so der Fokus auf das eigene Interesse.
Richtig.
Aber der Fokus aufs eigene Interesse negiert nicht notwendigerweise das Interesse der anderen, weil das brauchen wir ja auch, um unser eigenes Interesse durchzusetzen. Ja. Und das ist ja ein Trugschluss, der häufig gemacht wird, dass Egoismus verstanden wird als das maximale eigene Interesse, ohne das Interesse der anderen mit einzubeziehen. Sondern Egoismus hat häufig so etwas Böses. Ich bin ein Egoist. Mir ist dein Interesse egal in einer Partnerschaft. Wir gucken jeden Abend Fußball.
Ja.
So. Und, aber das wäre nicht seine Form. Ein rationaler Egoist nach Smith würde nicht jeden Abend Fußball gucken, weil sonst die Beziehung in Gefahr wäre. Also, ne, es hat quasi schon diesen altruistischen Aspekt letztlich drinnen. Jetzt nehme ich mal extra das Wort, ne? Egoismus im Sinne von das eigene Interesse und dass wir interessengeleitet handeln, dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Die Frage ist halt nur immer, okay, was ist das dem zugrunde liegende Motiv von unseren Interessen? Und da bin ich natürlich schnell, das habe ich hier häufiger auch schon gesagt, eher in so einem ganzheitlich humanistischen Menschenbild, also den Mensch als Mensch zu verstehen, als bedürfnisorientiertes Wesen. Also es geht darum, dass das Interesse, nämlich mal den Begriff, nach Bindung, nach Sicherheit, nach Kontrolle, nach Selbstwert, nach Lust, nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, dass das gestillt wird. Und das entsteht dann dadurch, dass wir uns mit anderen Menschen umgeben und eine Wohlfühlatmosphäre für uns selber schaffen. Das ist das, wie ein gelungenes Leben letztlich auszusehen hat. Und dann ist es nicht dieser, wie er jetzt gar nicht sagt, dieser vermeintlich blinde Egoismus, ich boxe mich durch, so ein bisschen wie Unternehmen ihn vielleicht auch verstehen, sondern es ist eher ein gerichteter, interessensorientierter Blick auf eine Gesamtsituation, auf Menschen, auf Familie, auf Freunde, auf Partnerschaften, auf Tiere, auf Natur, auf Architektur, also kannst du es ja weiterführen. Das ist eher das, was mich dann auch anspricht, also wenn es jetzt um das Menschenbild geht und ja.
Das kleinste Atom dessen ist nur immer dann dieser Egoismus. Das,
ja.
So, ne, wo es dann quasi schlussendlich drauf, ne, wir reden da ganz viel darüber und man geht diese Spirale langsam nach unten und landet dann bei diesem Egoismus, der dann das Motiv allem ist. Ne? Ja, diese Interessen, diese Bedürfnisse, die ich habe, das ist alles letztens, dann beim Egoismus.
Ja, Freud nennt es Lebenstrieb. Ja.
Ja.
Es ist der Trieb zu leben. Es ist der Trieb.
So. Genau, und den will ich natürlich nicht verneinen, ne, weil ich auch denke, dass das viel ausmacht, natürlich. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das alles ist. Bin ich mir einfach nicht sicher. Deswegen, mir fällt es gerade auch ein bisschen schwer, darüber zu reden. Aber ich weiß nicht, ob alles nur auf diesen Freud-Lebenstrieb quasi, ob das der Kern von allem ist.
Ja, letztlich ist.
Vielleicht ist es auch nur das Wording, was mich dabei stört.
Ja.
Dieses, wie man darüber redet und dann ist man vielleicht bei diesem Lebenstrieb, bei diesem Egoismus, startet man und geht dann die Spirale hoch und dann entsteht dadurch einfach nur, wie wir hier unten drüber geredet haben, da oben an der Spirale, die ich jetzt hochgehe, ganz viel egoistische Scheiße dann vielleicht auch schlussendlich. Dabei hätte man vielleicht. Ich kann jetzt nicht einfach hier eine neue Moraltheorie auf einmal entwickeln, aber vielleicht muss ich da unten mit einem altruistischen Menschenbild starten und komme dann, wenn ich diese Spirale hochgehe, auf einmal ganz woanders raus, bei einer noch viel besseren Gesellschaft möglicherweise.
Und wenn du mit dem Egoistischen startest, dass vielleicht die Sympathie nicht dabei verloren geht, ne? Die ist ja angelegt in uns, so zumindest. Adam Smith, die ist letztlich angelegt und die geht aber vielleicht bei dem einen oder bei dem anderen verloren auch. Aber ja, das ist natürlich eine Schwierigkeit oder eine Diskrepanz, die ja auch komplex ist, aber letztlich wird auch dadurch immer deutlich, wie wichtig die Erkenntnis darüber ist, welches Menschenbild liegt eigentlich dir oder dem Unternehmen zugrunde, weil das dann auch schon immer unser Handeln motiviert letztlich, ne? Also ja, ich meine, dass wir alle unsere Interessen geleitet sind, ist halt auch so eine globale Aussage, die ja eigentlich auch gar nicht so viel dann irgendwie auch sagt. Also sie sagt irgendwie alles und damit ist ist auch nicht so viel gesagt, sondern ich finde es dann eher, ne, man könnte einfach sagen, okay, Menschen sind interessengeleitet, das haben ja auch Philosophen gemacht, also handeln wir immer und dann wird es noch irgendwie jetzt ein anderer.
Das, was danach kommt, das und daher,
ja,
das ist dann vielleicht ein Fehlschluss, den man begeht. Ne? Ja. Die Ableitung, die man dann daraus macht, ja, die nicht notwendigerweise stimmt.
Ja, genau, aber dann ist es doch häufig so, weil dann sind irgendwie, weil alle nur auf Lust aus sind, zum Beispiel, und alle wollen die ganze Zeit ihre Lust maximieren oder wie auch immer. Und ja, dann geht der.
Der hilft uns dann die Logik weiter.
Ja, genau. Und dann ist es auch spannender zu gucken, okay, wirklich zu gucken, okay, wie also diese Gefühle, ne? Die entstehen ja auch dann vielleicht auch durch Gedanken, hatten wir ja auch schon mal hier in einer Folge, ne? Also die ganzen Idee von, dass Kognition auch einen Einfluss auf unsere Gefühle haben. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Episode oder auch, dass Emotionen mit der Frustration von Grundbedürfnissen zu tun haben. Das sage ich jetzt nochmal hinzu. Mhm. Und das sind ja vielleicht die spannenden Dinge, dass was ein Mensch ist. Ein Mensch ist scheinbar etwas, was ja aus Bedürfnissen besteht und die versucht der Mensch zu befriedigen, damit es ihm gut geht. Und dieses, damit es ihm gut geht, ist dann dieses Eigeninteresse, aber das sagt eigentlich noch so wenig aus, weil da fehlt noch der ganze Aspekt von Bedürfnissen zum Beispiel. Und deswegen, es sagt einem irgendwie alles und damit auch manchmal gar nicht so, so viel.
Ja. Das stimmt, man kann von da aus auch noch in ganz viele Richtungen gehen und ganz viele Abzweigungen nehmen und noch ganz woanders landen,
ja,
auch theoretisch. Ja. Obwohl man den gleichen Startpunkt hat, diesen vermeintlichen Egoismus, ja, wenn man das dann so nennen möchte,
ja,
oder Lebenstrieb.
Ja. Wen das interessiert mit den Gedanken und Gefühlen, die Folge mit der zur Stoa, Stoizismus, die ist damit gemeint gewesen.
Ja.
Ja, vielleicht bis hierhin. Ich weiß nicht, ob du noch einen Punkt hast, der dir jetzt gerade.
Lass mich noch mal ganz kurz überlegen, ob das doch jetzt noch reinpasst, oder warte, ich nenne es einfach noch mal kurz und du kannst ja noch mal sagen, ob das reinpasst. Ich hatte nämlich am Anfang der Episode, also von der Hauptepisode über Adam Smith, da hat es mich ja auch gefragt, ja, was hat denn Sympathie auch mit Moral zu tun, ne, so. Mhm. Und da hatte ich dieses Beispiel von Comedy genannt.
Mhm.
Da gab es ja auch jetzt den Fall mit Luke Mockridge, der quasi, ja, ich sag jetzt mal, gecancelt wurde, mal wieder. Ohne jetzt zu sagen, was das jetzt ganz genau bedeutet. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viele hat er jetzt Tourtermine absagen müssen, wie viele neue Fans er vielleicht auch gewonnen hat. Deswegen, ne, dieses Cancel-Ding ist ja dann auch immer eine Frage ganz genau. Aber da meinte ich ja, Comedy hat auch ganz viel damit zu tun, jemanden sympathisch zu finden. War das jetzt wirklich Adam Smith? Weil wir hatten ja doch auch diese Sympathie so ein bisschen in Anführungszeichen. Es ging ja gar nicht um diese Sympathie unbedingt, wie wir ihn jetzt. Ja, gut, aber doch in gewisser doch, Weise
es passt schon. Es hat noch nicht direkt, glaube ich, ich habe vorhin an ganz Anfang mir gedacht, ich glaube, dass Smith es ein ganz bisschen anders meint, wie du es, glaube ich, gerade selber denkst, aber es passt trotzdem, weil letztlich da ein Gefühl entsteht und es um ein Nachempfinden von der Person, von dem Witz, von einem Mitfühlen entsteht.
Das genau, aber nicht nur, schon, ne? Weil genau, das war jetzt auch meine Intention oder das, was ich immer sage. Ja, Leute, wenn ihr gute Comedy machen wollt, dann müsst ihr sympathisch sein. Dann müsst ihr einen Weg finden. Viele Leute in Comedy will man ja oft auch Grenzen ausloten und da entsteht oft Comedy. So, aber da muss man einen Weg finden an diesen Grenzen, die es da gibt, moralische Grenzen, das zu sagen, so dass es irgendwie noch sympathisch trotzdem rüberkommt. So, ne? Das ist einfach, finde ich, ein wichtiger Grundsatz bei Comedy, den viele Leute verstehen. Aber jetzt in diesem Fall von Luke Mockridge wäre dann diese Sympathie nicht unbedingt nur das, dass man versucht, doch auch noch irgendwie sich vielleicht in Luke Mockridge hineinzuversetzen, möglicherweise so, ne? Oder dass Luke Mockridge das hätte sympathischer formulieren müssen, sondern ja auch die Leute, die Luke Mockridge beispielsweise verteidigen, Sympathien zu haben mit den Menschen, die Luke Mockridge da relativ plump beleidigt hat. Also man kann von allen Seiten, man kann für und wider moralisch verargumentieren.
Ja, na klar. Und es geht aber
also dafür ist diese Sympathie dann nützlich, praktisch,
ja,
sich in alle hineinzuversetzen.
Ja, und das auch
ist auch dieser unabhängige Beobachter, dass ich jetzt unabhängig nochmal neutral auf den Comedian schauen kann, neutral möglichst auch nochmal auf den Gag, auf die Menschengruppen, über die sich dieser Gag vermeintlich lustig gemacht hat. Also, dass man auf diese verschiedenen Aspekte neutral schauen kann mit diesen neutralen Beobachter.
Ja, und auch als Akteur des Gags quasi, des Comedy-Programms, die Sympathie bei denen, bei den Rezipienten vielleicht auch zu fördern. Also schon auch darzustellen als Person selbst oder auch eingebettet in den Gag selbst, welche Motive denen zugrunde liegen. Und dann wird es ja auch, ne, wenn es einen satirischen Aspekt hat oder wenn ganz deutlich ist, dass der damit ein moralisches Dilemma eigentlich eröffnen will, dann kann ich da sympathisch drauf reagieren, weil ich dann die Motive, die Handlung, all das nachvollziehe. Ich sehe nicht nur, wie bei dem Beispiel, das traurige Kind oder das wütende Kind, sondern ich empfinde die Geschichte dahinter nach, warum die Person so fühlt oder den Gag macht. Und dann gleichzeitig mit Hilfe des unparteiischen Beobachters komme ich zu einem moralischen Urteil für die Situation. Und wenn ich aber nur den plumpen Gag höre, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was das, Frauen sind scheiße, von mir aus, keine Ahnung.
Mario Barth war das dann jetzt, ne?
Ja. Genau, aber dann kann ich das, und ich höre nur das, dann ist der sofort von mir aus auch zu canceln. Wenn er jetzt aber irgendwie noch auf einer Metaebene, die deutlich wird durch seine Person oder durch die Geschichte, die dort erzählt wird, dann ist das auch ganz anders zu bewerten. Aber auch da ist er in der Pflicht oder sie in der Pflicht, die Sympathie auch deutlich wird. Also auch da ist eine Rolle, die Sympathie auch auszufüllen.
Ja.
Sonst wird es schwieriger für den Rezipienten. Genau, muss ich nicht wundern, dass der die gecancelt wird.
Genau, das meinte ich mit, deswegen ist es praktisch, sympathisch zu sein als Comedian, das, weil du dann eben,
das noch mal,
dann ist die eigene Sympathie, die ich als Rezipient habe, dann vielleicht eher beim Comedian und nicht so sehr bei, dann mache ich mir mehr Gedanken über den Comedian und kann ihn nachvollziehen und verstehe ihn, wie er es gemeint hat, ne, kann mich hineinfühlen, Mitgefühl dann auf einmal, als wenn der mir unsympathisch ist und ich mir nichts um ihn schere, so, sondern vielmehr dann auf die Bevölkerungsgruppe, die er vielleicht gerade beleidigt habe, schaue und da ganz viele Sympathien dann auf einmal sind. Und dann finde ich seine Comedy scheiße.
Ja, genau. Oder auch so Witze über Abortion, also über Abtreibung letztlich, ne, wenn das dann stark überzeichnet wird, das auch dann einzuordnen. Geht es jetzt darum, um das satirisch zu untermauern, um die Absurdität aufzudecken? Oder ist es einfach wirklich jemand, wo du dir gerade denkst, okay, der ist scheinbar wirklich dafür, dass...
Ne, der meint es ernst.
Der meint das gerade ernst, dass
Freiheitsrechte... Oder es kommt so rüber, als würde er es ernst meinen.
Ja. So. Genau, und dann geht's darum, heißt Sympathie auch letztlich das Nachempfinden und Nachvollziehen von Motiven, von der Biografie, von Persönlichkeiten, von der Handlung selbst, von dem Gefühl selbst, was da entsteht.
Ja.
Ne, also letztlich ist das Gefühl ja Freude, ne, was da entsteht. Und da auch da ist es wichtig, Sympathie, ob ich jetzt traurig oder ängstlich bin oder Freude empfinde. Das sind Gefühle und auch die unterstehen dann dem moralischen Urteil.
Ja.
Das ist ja.
Man kommt dann auch schon ein bisschen in so einer moralischen Mitte auch irgendwie an, ne? Also wenn ich für verschiedene Menschen gleichzeitig durch meinen neutralen Beobachter vielleicht auch es schaffen kann, ne, ich kann mich hineinversetzen mit meinem neutralen Beobachter in den Comedian, in Randgruppen, die vielleicht beleidigt werden, in das Handwerk des Gags selbst als abstraktes Mittel irgendwie. Dadurch kann ich mich in alle hineinversetzen und kann mir dann so ein moralisches Urteil bilden, was ja dann auch ausgewogen ist, ne, so ein bisschen in so einer Mitte auch, in der richtigen Mitte vielleicht, ne, weil es kann ja dann gut sein, gut, der Comedian ist dumm und meint es vielleicht auch dumm und gehört gecancelt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ich mir dann, wenn ich eben so da herangehe, wie ich es gerade beschrieben habe, man zu der Einsicht kommt, das hatte gerade was mit Ironie zu tun. Die habe ich vielleicht im ersten Moment gerade gar nicht gecheckt und ich wäre erstmal so, was? Hä, das meinst du, das ist gerade ernst? Mal zurückgegangen, neutraler Beobachter, Sympathie, versucht aufzubauen mit den Comedian und gemerkt, nee, das war ironisch gemeint. Man ist ja in einem Open Mic, es ist ein Anfänger, er kann sich vielleicht nicht so gut ausdrücken, er hat versucht, einen Witz zu machen und es ist in die Hose gegangen, okay. So.
Ja. Ne?
Oder es ist halt ein Comedy-Profi, der eigentlich alles wissen müsste, wie man richtig agiert, ne? Thema Luke Mockridge, aber trotzdem einfach so saudumme, plumpe Gags macht, über die scheinbar Leute lachen, aber die wirklich ja, wenig mit Comedy zu tun haben, mit gutem Handwerk, und das einfach dann irgendwie dumm ist und ich dich deswegen unsympathisch finde.
Ja, wo die Freude aus der Selbstabwertung anderer entsteht. Und das ist ja vielleicht nicht das Credo, was immer im Mittelpunkt von Humor.
Wirklich. Das ist es wirklich. Ja. Das ist die Comedy. Es ist nicht die Comedy, ich tue so, als würde die Freude aus der Selbstabwertung anderer heraus entstehen, aber gleichzeitig ist es eine ironische Metaebene, die da drüber liegt, und eigentlich mache ich mich lustig über Menschen, die genauso sind wie beispielsweise Luke Mockridge.
Ja.
Das ist es eben nicht. Vielleicht war das ja auch von Luke Mockridge genauso.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht ist
kann sein.
In 10 Jahren Plot-Twist.
Genau, da kann man sich dann versuchen, in ihn hineinzuversetzen. Ne? Und dann ist es immer so ein Austarieren von eben diesen ganzen Positionen mit der Hilfe von Sympathie und dem Neutralen dabei.
Genau, auch diesen unparteiischen Beobachter.
Ja. Um das ausloten zu können, weil am Ende will ich ja auch einfach, dass es allen gut geht. Ich als egoistischer Person dann vielleicht auch will einfach, dass Comedians sein können und dass gleichzeitig aber auch Randgruppen sich nicht diskriminiert fühlen. So, ne, das will ich ja, damit eine gute Gesellschaft überhaupt funktionieren kann, damit es mir als einzelne Person gut geht. Ne? Um jetzt nochmal diesen egoistischen Turn von Adam Smith da hineinzubringen.
Genau, und die schönere Idee wäre, wenn Stereotypen aufgebrochen werden, vielleicht auch durch Comedy, und nicht verstärkt werden und am Ende sich nicht nur diskriminiert fühlen, sondern auch einfach tatsächlich diskriminiert werden und da Untaten geschehen.
Ja. Gut, aber gut, dass wir da auch nochmal kurz drüber geredet haben, weil da hatte ich so als erstes dran gedacht, als du über Sympathien geredet hast, und habe mich jetzt gerade nochmal gefragt, inwiefern hat das wirklich gepasst, aber doch hat dann doch auch da, selbst da,
hat auch
gepasst. Man konnte damit darüber reden. Mit Adam Smith über Comedy.
Das rede ich. War ein lustiger.
Ja, keine Ahnung. Nichts von ihm. Kein Comedy-Programm.
David Hume soll sehr gesellig gewesen sein. Das war ja ein Kumpel von ihm.
Ah ja. Okay. Ja, schön. Good to know. Keine Ahnung, was ich damit
anfange. Aber auch sehr depressiv fällt mir gerade wieder ein.
Ja,
sehr gesellig depressiv.
Spricht ja für Comedians.
Ja,
so, genau so ist es ja oft auch. Cool. Dann, ey, Micha, danke fürs kleine Gespräch hier nochmal über Adam Smith.
Bitteschön, ne?
Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Und man hört sich hoffentlich bald wieder. Macht's gut, bis dann. Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.